rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Welt steht nimmer lang. Das ist ein Zitat des österreichischen Dichters Johann Nestroy, das in der folgenden Sendung eine nicht unwichtige Rolle spielt. Franz Schuh, der Autor und Essayist, spricht mit Falter-Herausgeber Armin Thurnherr über Thurnherrs neues Buch mit dem Titel Anstandslos. Es geht dabei um Polemik und Anstand und die teils gnädigen, teils weniger gnädigen Rezensionen von Thurnherrs Buch. Philosophen und Denker werden angerufen, Kant, Montaigne und andere mehr. Zielstrebig bewegt sich das verbale Ping-Pong zwischen Schuh und Thurnherr in Richtung der heimischen Wirklichkeit der letzten Jahre. Dass Parlamentspräsident Sobotka, der regelmäßig Ziel des Spotts aus Thurnherrs Feder ist, angeblich äußerlich aussieht wie der junge Mussolini, das wird ebenso debattiert wie Sebastian Kurz und seine einstige Achse zu Thomas Schmidt. Die Kronenzeitung und der ORF dürfen in der geistreichen Geiselung der Machtverhältnisse und der Medienwelt in unserem Land nicht fehlen. Doch hören Sie selbst Armin Thurnherr, der sein neues Buch anstandslos präsentiert, im Zwiegespräch mit Franz Schuh im Bruno-Kreisky-Forum in Wien.
Ich habe durch Zufall erfahren, wie die Rezensionen für dieses Buch ausgeschaut haben. Und das war schon erstaunlich, nicht? Ich habe mir da gleich notiert, die Rezensionen stammen aus einer peinlichen Pose hämischer Scheinüberlegenheit. Also die österreichischen Kritiker haben ein merkwürdiges Vermeidungsverhalten dem gegenüber. Das ist kein Verdacht, sondern das hängt auch mit der Praxis dieser Kritikerarbeit zusammen. Du kriegst ja, wenn du nicht angestellt bist, kriegst du 10 Euro für ungefähr 2 Seiten Profil, nicht? Also das ist sehr gut gelenkt. Würde ich dem Gespräch einen Titel verleihen, dann zitiere ich einen der Aphorismen von Armin Thurnherr: Wir bleiben uns doch nicht erspart. Aber bevor wir zur Sache kommen, will ich kurz oder vielleicht sogar länger bei der Form bleiben. Und die Form, die im Buch einige Male richtiggehend thematisiert ist, ist das sogenannte Essay. Essays sind, ich verdanke dem Kritiker Hans Heider den Grund, warum ich gerne ein Essayist bin. Der hat nämlich so schön gesagt, der Essay ist eine unreine Form. Aber was mich da nun wirklich erstaunt hat, ist, dass es offenkundig Lebensgeschichten von Essayisten gibt, die über die Jahrhunderte hinweg deckungsgleich bleiben. Ich zitiere nur das folgende lexikalische Wissen. 1571, mit 38 Jahren, quittierte Montaigne sein Richteramt und zog sich auf sein Schloss zurück. Das hat natürlich bei einem dieser Kritiker, die bekanntlich viel kritisieren müssen und daher wenig Zeit haben zu lesen, spöttische Bemerkungen über den Autor hier hervorgerufen. Da hat er Schloss, spielt sich im Schloss herum. Und das ist ein Motiv, das sich durch das ganze Buch zitiert und das also ganz korrekt ans Ende gehört. Da heißt es nämlich, herrliche Zeiten wären das. Jetzt hat mich mein Enthusiasmus hinaus in den Park, Schlosspark, getrieben und noch zum Gebrauch des Wir verführt. Ich sehe mir das Haus an und mir fällt ein, ich bin seit neuestem per Glasfenster an den Kosmos angeschlossen. Bei Glasfaser, ja. Bei Glasfaser. Haben wir ein Glück, dass er auch da ist. Per Glasfaser an Kosmos angeschlossen. Und dann heißt der Satz, ging ganz anstandslos. Nicht? Das ist für mich als Philologen natürlich wahnsinnig interessant, dass er das Wort anstandslos so eine interessante Doppelbedeutung hat. Nehme anstandslos, nicht? Das geht so. Nicht? Und die andere Bedeutung werden wir wohl oder übel noch diskutieren oder zur Sprache bringen. Ja, aber das Essay hat nun, und ich soll ja auch was fragen, nicht? Das Essay hat nun eine Möglichkeit, die andere Formen nicht haben. Teilweise wird diese Möglichkeit abgelehnt. Das ist die Möglichkeit, die eigene Befindlichkeit ins Spiel zu bringen. Nicht? Und dieses Buch hat zwei Sensibilitäten, Übersensibilitäten, wie ich als Leser sagen würde. Das eine ist die polemische und das andere ist ein merkwürdiger Schmerz, der das Ganze durchzieht. Das ist einer der wenigen Schmerzen, die ich nicht habe. Aber da ist eine bestimmte Traurigkeit da, die ja nicht nach Trost verlangt, sondern tatsächlich nach gesellschaftlicher Veränderung. Das ist ein Teil eines Kapitels. Jetzt frage ich dich, wie meine Ärztin immer fragt, wie geht's dir?
Ach, danke, mir geht's gut. Vielleicht einige kurze Anmerkungen zu den vielen einleitenden Anmerkungen machen. Ich habe ja als vor 100 Jahren mal Theaterwissenschaft studiert und wir waren damals sehr stolz auf eine Entdeckung, die wir gemacht haben, dass nämlich dieses Nestor-Zitat anders betont werden muss, nämlich so, wie es er selber angeblich auf der Bühne betont hat, nicht die Welt steht nicht mehr lang, sondern die Welt steht nicht mehr lang. Da ist sozusagen auch dieser von dir angesprochene Änderungsimpuls drin. Die Montaigne-Anspielungen, naja, das ist vielleicht eine leichte Koketterie, das bitte ich nicht ernst zu nehmen.
Er hat sich nicht getraut, ich kann mich trauen.
Ja, ich habe zufälligerweise, es hat schon eine schöne Rezension auch gegeben, neben den Ressentiments geladen, und die war auf ORF.at und der hat sogar die Balken des Montaigne'schen Anwesens mit den philosophischen Sprüchen drauf da abgebildet. So schaut es bei mir nicht aus, ja. Aber es ist natürlich schon, also dieser Moment der Trauer ist auch für mich, war beim Schreiben auch der Versuch, diese Rückzugssituation schon mit einzubeziehen. Also ich sitze allein am Schreibtisch. Ich hab ja das Buch auch als Gelegenheit. Das Buch und die Pandemie sind ja verknüpft irgendwie. Und ich habe das versucht, als Gelegenheit zu nehmen, mich aus meiner Alltagsrolle zurückzuziehen. Dass es sehr schwer ist. Nicht? Man ist ja dann oft als jahrzehntelanger Chef und Herausgeber, ist man sozusagen ein Möbelstück, das sich selber nicht entfernen mag und den anderen aber schon wahrscheinlich auf die Nerven geht. Und das war für mich eine Chance, mich da rauszuziehen und aufs Land zu begeben. Und ich habe mir dann eben diese Seuchenkolumne einfallen lassen, die ich fast täglich schreibe. Und dann gab es dann die Notwendigkeit, so dass das zusammenzufassen. Und deswegen bin ich auch auf die Form des Essays gekommen, weil ich in meinen Büchern immer zu viel hineingepackt habe, meiner Meinung nach, immer zu ehrgeizig und zu ambitioniert. Und der Essay, da habe ich mir eine bestimmte Länge, eine bestimmte Begrenzung auch vorgenommen, also nicht zwar innerhalb der Form auszuschweifen, fast nach Belieben, aber nicht in der Länge, ja, um mich zu konzentrieren auf einerseits das mediale Phänomen, Kommunikation unter digitalen Bedingungen und deren Missbrauch durch unsere türkise Regierung und andererseits auf die zwei Personen und andererseits auf die zwei Personen Kurz und Sobotka, wobei es mir auch da wichtig war, zumindest bei Kurz eine internationale Einordnung vorzunehmen und die nämlich genau in die Szene dieser schlimmen digitalen Veränderungen, sie müssen nicht alle schlimm sein, aber in seinem Fall sind sie es, hineinzupassen, nämlich in die eines mit dem Silicon Valley verknüpften Finanzkapitals. So, das
kommt noch.
Das kommt noch, ja. Und ich hab mir dann diese Seuchenkolumne durchgeschaut und da war doch einiges drin, dass man natürlich hätte einfach zusammenkleistern können, aber ich habe mich dann entschlossen, einfach das in einem noch einmal durchzuschreiben. Eben auch in Bezug auf diese Situation, und da kommt vielleicht die leichte Melancholie her, die da drin steckt.
Leicht würde ich sie nicht nennen, aber wenn du sie so empfindest, hast du natürlich recht. Ne? Um bei dieser Form Essay zu bleiben, seit Sartre müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das Essay eine politische Form ist oder sein kann, nicht muss. Es gibt die berühmten 50er-Jahre-Essays, gegen die Adorno sich so gewehrt hat. Aber das ist eine politische Form und du argumentierst das auch und das ist wirklich nachvollziehbar, was immer auch du jetzt gesagt hast an Problematisierung. Du benennst den Anstand als Thema im Hinblick auf die, die sich auf den Anstand berufen, andauernd berufen, ohne dass sie einen haben. Da wird dieses Spiel mit der Heuchelei nicht, zur fragwürdigen Propaganda. Und das ist überhaupt eines der Inhalte deines Buches, nicht die Loslösung von Behauptungen von Substanzen. Aber auf die Substanz wird nicht verzichtet, sie wird nur behauptet und in einer Rhetorik benannt, die du nach dem berühmten amerikanischen Vorbild nicht Bullshit-Reden nennst. Nicht? Ja. Also das Bullshit-Reden ist charakteristisch.
Ja, ja, da gibt es eben die schöne Definition von Harry Frankfurt, was Bullshit ist, nicht? Unklar machende Klarheit oder Klarheit vorspielende Unklarheit oder so ähnlich heißt es. Jedenfalls ein Reden, das einen, wenn man es hört, verwirrt zurücklässt. Ja, nämlich, ob das jetzt wirklich wahr ist, was man da gerade gehört hat. Und mein schlagendes Beispiel dafür ist Sobotka. Ne? Ich finde, wenn jemand so ein merkwürdiges Sprechen hat, wo man immer versucht, den Kulturmenschen vorzumachen, aber in jedem Satz schon an der Syntax scheitert, ja, dann und aber es gleichzeitig merkt und nicht merkt, ja, dann Man muss sich diese Texte in Transkription anschauen, um zu merken, was für ein schreiender Unsinn da verzapft wird, ja, weil er gleichzeitig mit einer Haltung rüberkommt, als wäre das das Klarste und Selbstverständlichste der Welt, was uns der Mann erzählt. Ne? Also das ist wirklich ein exemplarischer Fall von Bullshit. Es hat mich auch die Kritik, die du erwähnt hast, das waren ja zwei im Übrigen fest angestellte Redakteure, ja, ja. Brav im, aber trotzdem brav im Sold. Also die haben ja daran vor allem mein schlechtes Benehmen, sozusagen using bad language, haben die ja daran kritisiert, dass ich so unterscheide eben kurz, der uns beschissen hat und bescheißt weiterhin mit großer Lust von Sobotka, der es zwar auch tut, aber dann doch nur zu Bullshit bringt. Ja, also weit weniger
geschickt. Nicht im Feuilleton oder kleinen Zeitung.
Nein, auch nicht im Kurier. Also das ist ganz, auch nicht beim Presserat. aber ja, man muss da anständig bleiben. Ne? Aber ich glaube, dass es eben eine Form von Anstand gibt, die jenseits dieser hohlen Formen ist, die zwar einerseits oft segensreich sind, Konventionen sind ja, wie wir wissen, oft ein segensreicher Schutz vor dem Schlimmsten. Auch in dem Fall bin ich ja wieder für anständige Konventionen. Aber wenn sie, wie gesagt, in Heuchelei übergehen, dann muss man sie natürlich auf den Arm nehmen oder unterlaufen, je nachdem.
Ja, du benennst ja sozusagen eine klassische Figur, die der Philosoph Dieter Thome, du hast die Figur schon genannt, nennt, und die ist gar nicht so empfindlich. Also wenn du uns sagst, wie das mit dem Pur da ist.
Ja, also der Pur Robustus ist eine historisch sehr interessante Figur. Pur Robustus heißt so viel wie ein Rüppel oder auf Neudeutsch vielleicht ein Disruptor. Also jemand, der die Figur eines ja, mit verschiedenen Attributen der Kraft begabten Mannes, Puella ist es einmal nicht, sondern pur, und der in bestimmten geschichtlichen Momenten eintritt und einfach mit Rohheit den Lauf der Geschichte umlenkt. Kann man vielleicht an den griechischen Alkibiades denken oder solche Typen. Und im Lauf der Geschichte seine eigenen Gesetze aufzählt. Der exemplarische Pur Robustus unserer Tage ist natürlich Donald Trump, der sozusagen das politische Gewerbe auch auf den Kopf gestellt hat, indem er ihm seine Gesetze aus dem TV-Unterhaltungsgewerbe aufgezwungen hat, ja, und einige andere interessante Innovationen beigetragen hat, nämlich vor allem die Etablierung der Lüge als freie Disziplin, nämlich in dem Sinn, dass jeder weiß, dass der lügt, ja, dass es aber keine Rolle spielt für seine Anhänger. Ja. Seine Anhänger haben sich entschlossen, ihm zu glauben. Sie wissen, dass er lügt, aber es ist wurscht, ja, dem glauben wir. Ja. Also ein Mensch, der solche Art Regeln brechen kann, den nennt der Thome Pur Robustus, ein dickes Buch über die Geschichte geschrieben, sehr interessant. Und ich habe gefunden, Trump ist...
Das ist auch eine sympathische Variante davon, von Pur Robustus.
Ja, 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 natürlich. Es gibt alle möglichen Varianten davon. Aber ich habe gefunden, der Trump, das hat was. Und unsere österreichische Variante davon ist eben Sebastian Kurz, der viele Züge eines Mini-Trumpismus trägt, was es dann besonders charmant macht, wenn er im Fernsehen seinen Vorgänger Christian Kern mit Trump vergleicht, wie er das am Sonntag gerade gemacht hat. Das ist dann besonders witzig. Ja?
Also ich bin immer noch bei dem Pur Robustus und der Kommunikation zwischen diesem Buch und einigen Kritikern. Ne? Und da ist ja auffallend, dass in der österreichischen Tradition, in der deutschen auch, aber ein bisschen weniger, komischerweise, aber die Deutschen hatten nicht so viele entscheidende Polemiker wie wir. Das Polemische hat einen schlechten Ruf. Das heißt, wenn du polemisierst, bist du der Pur Robustus. Das Problem gibt es auf einer hohen Ebene auch. Nämlich als Canetti seinen Aufsatz über Karl Kraus schrieb er, Er war ein angriffslustiger, kriegsführender Polemiker, aber gegen den Krieg. Und das setzt sozusagen einer dieser kommunikativen Fallen, also in der Psychologie nennt man das Beziehungsfalle. Ne? Das ist so eine Beziehungsfalle, dass man gegen den Krieg kämpft und sich selber dadurch zum Krieger macht. Wie man das ausgleicht, weiß kein Mensch. Weil auf die Polemik verzichten ist wiederum ein Nachgeben gegenüber dem, was man polemisieren muss, wogegen man polemisieren muss. Ne? Die Polemik kommt ja vom Krieg. Ne?
Ja, also man kann das auch. Was der Canetti über Krauss sagte, muss man natürlich auch auf den Journalismus anwenden. Das ist immer bei meinem Problem. Ich kritisiere den Journalismus polemisch und bin selber Journalist. Das ist so. Und bringe das teilweise auch, bringe die Kritik auch in journalistischer Form vor. Aber ich glaube, das ärgert vielleicht die Kollegen am meisten, dass eben diese
Kritik. Ja, es gibt einen kleinen Ausweg daraus, nämlich den Walter Benjamin einmal erwähnt. Das ist dieser Ausweg, dass Journalismus oder sowas keine Funktion ist, sondern ein Sein. Du kannst sozusagen eine Funktion haben. Ohne, also das darf nur jemand anderer über einen Journalisten sagen, nicht der Journalist selber. Ja. Aber jemand anderer könnte sagen, dass das Sein eine bestimmte Art ist. Wobei ich mir gedacht habe, ich habe mir das aufgeschrieben, das hätte ich mir wohl wirklich nie gedacht, dass da eines Tages als Schlagwort über die Tischhand generell steht Tischhand mega auf Schiene. Das ist unglaublich. Seitdem er schreibt er eigentlich immer über Tischhand mega auf Schiene. Aber du musst erst ein Journalist sein, damit du das treffend ausdrücken kannst. Nicht? Also das sind schwierige Kommunikationen.
Dabei war das gar kein Journalist, ne? Das war Thomas Schmidt. Ne?
Wer war das?
Der Thomas Schmidt, der diesen Satz
gibt. Das war Thomas Schmidt, ja. Aber das ist zum Schlagwort im Journalismus geworden. Das haben die ununterbrochen sozusagen zitiert. Nicht? Ja, und auch das andere berühmte Wort, das wir in der Boulevarddemokratie leben, von dem etwas pathetischen Fritz Blasser, einem Politikwissenschaftler, wir leben in der Boulevarddemokratie, das ist auch sehr spät gekommen. Ne? Der Falter hat das sehr früh eigentlich klargelegt. Naja,
wir beide, wenn ich das so sagen darf, ne? Schon seit circa 50 Jahren, also seit wir ungefähr einen Griffel halten können, eint uns diese Kritik auch.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ich denke das vielleicht, auch wenn das Motiv des Rückzugs, vielleicht ist es auch, wenn ich das selbstkritisch sagen darf, vielleicht ist es auch mein Versuch, dieser Essay oder überhaupt essayistisch zu schreiben, ist mein Versuch, mich aus dem Journalismus zurückzuziehen. Gewisse Probleme haben sich ja mittlerweile so zugespitzt, dass man nicht mehr sprechen kann. Ne? Du hast den Krieg genannt, also polemisch über den Krieg zu sprechen, polemisch gegen den Krieg zu sprechen, ist momentan nicht möglich. Ja. Ja. Es ist unter Gefahr der eigenen
Existenz. Du zitierst ja auch den Krauss, wer etwas zu sagen hat, trete vor und schweige. Ja. Nicht, das wiederholt
was
diese...
Ja, was anderes fällt mir dazu auch nicht ein, weil sozusagen jeder Versuch, auch wenn ich mir das jetzt still aufschreiben würde, sollte man wahrscheinlich für spätere Zeiten Tagebuch führen über diesen Krieg in unserer Nähe. Andere etwas weiter weg sind uns ja völlig wurscht. Ne? Aber dieser eine, der hat sozusagen einen Imperativ des Eingebettetseins mit sich, den man eigentlich nicht widersprechen kann, ohne so viele Missverständnisse mit auf sich zu ziehen, dass man es lieber lassen muss. Also man kann nicht. Man kann wirklich nur dieses Krauswort beherzigen, vortreten und schweigen.
Ja. Ich will noch mal zum Anstand in irgendeiner Form zurückkommen. Diese Anstandsproblematik ist eine relativ einfache Problematik im Vergleich zu dem, worauf das Buch hinausläuft. Und es läuft darauf hinaus, dass die, ich zitiere Thurnherr, die österreichische Sandkiste nicht für den Weltuntergang, das ist ein Verlagseinfall. Ne? Der Orlinger soll 3 Monate Haft dafür bekommen, unser Verleger.
Ja, das ist nicht ein Nestor-Zitat. Ne?
Ja, ein Nestor-Zitat, aber das...
Oder Kraus.
Die Welt steht auf keinen Fall mehr Land.
Wien, die Versuchstation.
Die Welt, ja, das haben wir gut mitbekommen. Aber das ist eigentlich nicht gesagt, sondern was die Schwierigkeit ausmacht, unsere Schwierigkeit ausmacht, ist eine Art von Vernetzung bei gleichzeitiger Unsicherheit, was wäre da überhaupt, dass es Möglichkeiten gibt, das gleichzeitig zu kontrollieren, nicht? Die Unkontrollierbarkeit zu kontrollieren. Da gab es meiner Zeit diese französischen Autoren, die dann von der Disziplinargesellschaft zur Beobachtungsgesellschaft. Das sind ganz komplexe Prozesse. Wir werden auf sie zu sprechen kommen. Während die Anstandsprozesse und diese Dinge eigentlich relativ leicht nachvollziehbar darzustellen sind. Ich erlaube mir ein Beispiel für diese Anstandslosigkeit zu nennen, das nicht im Buche steht, aber es ist ein Beispiel, wie es im Buche steht. Als der Bundeskanzler Nehammer vorgeschlagen hat, die Dinge so zu sehen, ich zitiere ihn, wir waren zu expertenhörig, ist das eine unfassbare Gemeinheit. Also das ist wirklich anstandslos, die Leute schamlos benutzt zu haben, dass die Wissenschaftler sich da vortreiben lassen haben, wie die Stiere in den amerikanischen Filmen und so weiter. Das ist ein Problem, dass die Wissenschaft, und das hat Bourdieu gezeigt, nicht der Homo Academicus, um ihn zu konterkarieren mit dem Puert, der Homo Academicus ist eben auch eine politische, soziologisch aufschlüsselbare Realität. Und wie die alle angetanzt sind, das war nicht schön anzusehen, aber es war okay. Was hätten sie sollen machen? Endlich werden sie nachgefragt.
Die wirkliche Sauerei war ja die, dass diese Pandemie wissenschaftlich gesehen den Wahrheitsbegriff uns sozusagen vorgeführt hat, ne? und uns die Frage gestellt hat, woher wissen wir, dass es stimmt, woher wissen wir, dass etwas wahr ist. Und im Anfang der Pandemie war wissenschaftliche Erkenntnis dünn gesät. Da wurde sozusagen der Traktor beim Laufen repariert und die Pandemie wurde erst sozusagen in ihrem Verlauf kennengelernt. Die Funktionsweisen des Virus waren unbekannt. Man wusste ja nicht, wie sich das, wie Ansteckungen verlaufen. Man wusste nicht, wie Masken schützen. Man wusste nicht, wie man zu einer Impfung kommt. Jetzt, all diese Dinge. Und das war ein klassischer öffentlicher Diskurs der Wissenschaft, wie man zu einer Wahrheit kommt, wenn man die so definiert, wie man kann, dass man sagt, Wahrheit ist das, was die Mehrheit der qualifizierten Experten glaubt. Ja, so ist eine Definition, die ich da ganz gern zitiere. Und das hat sich erst so langsam herauskristallisiert. Das heißt, dazu brauchte man Nerven und da hätte man von Seiten der Politik natürlich hergehen müssen und das als Chance begreifen und diesen Prozess höchstens moderieren, aber nicht usurpieren. Das hat die Politik gemacht. Und wenn der Herr Nehammer jetzt hergeht im Nachhinein und solche Sachen sagt, das ist natürlich eine unglaubliche Frechheit. Ja. Eine Hutzpeter Sonderklasse. Ja.
Er nimmt es dann natürlich zurück, aber wir wissen, dass
es zurücknehmen. Nein, es gab ja auch den Salzburger Landeshauptmann, der Ähnliches gesagt hat. Und es gab immer wieder diese Andeutungen, sozusagen, wir sind eigentlich auf die Wissenschaft hereingefallen. Und die Wissenschaft hat nicht mit allem recht. Weil letztlich müssen wir Politiker die Entscheidungen treffen, was auch stimmt. Ja? Aber dann kann man nicht so mit dieser Form der Wahrheitsfindung umgehen, wie sie das vorher gemacht haben.
Das Problem ist, wenn man eine wissenschaftliche Aussage als Dogma verwenden will, weil man damit politisch etwas machen will, verkennt man den Charakter der Wissenschaft. Nicht? Das ist Religion. Also da hat Peter Kampitz das richtig formuliert. Von dem Augenblick an, wo ich einer Aussage sozusagen die absolute Gültigkeit zuspreche, nicht, die mein Handeln absolut sicher steuern wird, habe ich keine wissenschaftliche Aussage. Und das Problem von Wissenschaft, und ich sage das nicht sozusagen auf meine Kosten, Thurnherr hat das in seinem Buch thematisiert, nicht? Den Wahrheitsbegriff, der ist wissenschaftlich immer von der Widerlegbarkeit abhängig. Nicht? Sozusagen Wissenschaftler servieren einander Thesen, damit sie widerlegen. Nicht damit sie sozusagen das kennen wir aus dem kritischen Rationalismus des Popper. Und das ist halt so mit Wissenschaft. Und aber auch der Soziologe Max Weber hat das unvergesslich beschrieben, nicht Werte und Sache, nicht? Die Trennung ist wahnsinnig schwierig, nicht? Brecht hat so schön gesagt, die Tatsachen sind selten nackt zu überraschen, nicht? Daher hast du immer die Dinge, die du weißt, hast du immer in einer Art Nebel, der sich entweder lichtet oder noch.
Aber es gibt immer vorläufige Verfestigungszustände, die sich dann wieder auflösen und wieder verfestigen.
Genau,
und dann lichtet sich dann der Nebel schon zwischendurch, wenn man diesen Prozessen eine Chance
lichtet
gibt.
Sich, ja.
Ja. Gibt aber wenn man zum Beispiel hergeht und dann geradezu, wie du gesagt hast, religiös eingreift in diese Sachen, sowas wie eine Impfpflicht verhängt, aus reinem politischen Tageskalkül, dann richtet man natürlich verheerende Folgen an. Das ist genau das Gegenteil von einem transparenten, öffentlichen, aufklärerischen Prozess, der sich dann aber nicht gegen die Politik richtet, vor allem, sondern gegen die Wissenschaft. Und dass jetzt die Leute, die das gemacht haben, jetzt nachhergehen und sogenannte Versöhnungsprozesse in Gang setzen, das kann man wirklich nur als Verhöhnungsprozesse begreifen.
Aber jetzt ist es Zeit, wir werden persönlich. Ich muss zugeben, das fällt mir etwas schwer, aber wir werden also persönlich, und fangen wir mal mit einer kritischen Frage an, nämlich, du hast den Sobotka, nicht? Also das ist wirklich eine der schönsten Passagen im Buch. Er hat sie angekündigt, er hat davon gesprochen jetzt hier. Wenn man das transkribiert, was der sagt, das ist ein unglaublicher Hit.
Das Also ich arbeite ja wirklich, also ich habe es ja wieder aufgegeben zwischendurch, aber ich habe ja dann teilweise in der solchen Kolumne so Operettenszenen abgeliefert, die mehr oder weniger aus Wörtinhalt in der Karl-Kraus-Methode einfach aus Zitaten bestanden haben. Dieses
Herrn. Dann der Pura wird burlesque.
Ja, ja, die absolute, eine wirkliche Operette und Szene reiht sich da an Szene. Es ist
die dann hin wieder ernste Seiten hat. Du hast das Gespräch des Anti-Antisemiten mit Friedmann beschrieben, wo der dann, Friedmann sagt dann, Orban arbeitet mit Antisemitismus. Und da sagt er dann nichts mehr.
Ja, da war er Schmähstart. Also Selbstimmunisierungsversuche mit Antisemitismus, die dieser Herr betreibt, haben da ein Ende gefunden. Ne? Also dort bei seinem politischen Busenfreund. Das heißt, ich habe das dann so mal übersetzt, dieser Antisemitismus bedeutet auf Deutsch gesagt nichts anderes als Antisemitismus ist verboten, außer es handelt sich um unsere politischen Freunde.
Das lassen wir ein bisschen, wie es so schön heißt, im Raum stehen. Ich habe eine kritische Frage angekündigt. Und die ist nun die folgende. Du beschreibst den Sobotka auch physiognomisch. Und physiognomisch sieht er tatsächlich wie Mussolini aus. Da hat er, der Armin, ganz recht. Nun ist aber die Ableitung von physiognomischen aufs andere Lebensinhalte oder Lebensformen, diese Andeutung ist ein bisschen tabuisiert und zwar mit Recht. Nicht? Nietzsche hat zwar gesagt, ab einem gewissen Alter ist jeder für sein Gesicht
verantwortlich. Verantwortlich.
Gut. Das ist sicher eine Wahrheit und man denke an Nietzsche mit dem Bart, der ihn da sozusagen einbetoniert hat für die Geschichte. Nicht? Die andere Seite ist allerdings, muss ich sagen, und ich habe ihn schon einmal zitiert heute, den Soziologen Bourdieu, der hat den Begriff des Habitus. Nicht? Der Habitus, den führt er fast so ein, wie jemand, der eine Wahrheit behauptet, ohne sie wirklich beweisen zu können, nämlich eine Wahrheit als Bedingung behauptet. Der Habitus ist sozusagen der nach außen gebrachte, die nach außen gebrachte Eigenschaftlichkeit eines Menschen. Nicht? Ich habe jüngst einmal über die Vera nachgedacht, die im Fernsehen ist. Die hat einen bestimmten Habitus. Nicht? Und der Habitus ist deutlich erkennbar. Nicht? Das Kostüm stammt aus den Innenstadtboutiquen. Die Kostümierung ist eindeutig von einem Geschmack dirigiert, der unverwechselbar ist. Oder im Gemeindebau, wo ich gewohnt habe, haben alle Menschen, das ist ein bourdieuischer Gedanke, der natürlich solche Geschichten nicht erzählt, auf einem höheren Niveau argumentiert, aber die hatten alle dieselben Vorhänge. Wie geht das denn? Ne? Die haben sich nicht abgesprochen. Also, es gibt diesen Habitus.
Ja, aber der Habitus taugt mir zur Analyse des Sobotka nicht. Ich gebe zu, da habe ich mich von meinen Wutgefühlen.
Polemischen Interessen.
Da hat mich sozusagen die polemische Antriebskraft sehr stark beflügelt und ich wollte auch dieses Tabu brechen. Ich finde, ein Mensch, der so viele Tabus gebrochen hat wie dieser und sich so unanständig benommen hat durch seine Karriere hindurch und deswegen oder trotzdem immer wieder ein Stück noch hinaufgeschoben wurde, man braucht das nicht im Einzelnen da zu rekapitulieren, aber der verdient auch eine Bosheit. Ich habe mir da einfach eine Bosheit gestartet.
Das Problem ist eigentlich, dass es nicht eine Bosheit ist, weil es stimmt.
Also, naja, es ist ja nicht so, dass das Bosheiten nicht immer zutreffen
müssen. Ja, ja, ja. Aber Bosheit, da steckt viel Wille, ihm eine anzutun. Aber davon ist keine Rede. Das stimmt wirklich. Wenn man den, vor allem den früheren Mussolini ansieht, na, das ist eine frappante Ähnlichkeit.
Und es gehört auch eine gewisse Art destruktiver Entschlossenheit dazu, ja, zu dieser Physiognomie. Und die hat dieser Mann ohne Zweifel. Ja. Also wenn man so den Parlamentarismus kaputt machen will, wie der, mit allem drum und dran.
Mit parlamentarischen
Mitteln, mit juristischen Lügen, warum man den Vorsitzenden im Untersuchungsausschuss leiten muss, mit Gebetsstunden im Parlament, mit dem Antisemitismus, mit seiner Inszenierung als Baumeister der Republik und, mit seiner demonstrativen Parteiischkeit, ja, als Nationalratspräsident, wo doch jeder, wenn wir schon bei der Würde waren, versucht hat, ein gewisses Dekorum zu wahren. Sogar Andreas Kohl, ja, mit einigen Ausrutschern, hat das doch zumindest ansatzweise versucht zu spielen. Aber der versucht es ja nicht einmal zu spielen.
Ja, das ist wirklich ein Phänomen. Der Andreas Kohl, Kind einer ganz anderen Zeit, wenn er sagt, er kann die roten Gesichter nicht sehen.
Fraser.
So ist er.
Fraser, ja.
Das ist okay, das versteht man. Man kann ja ihn schließlich auch nicht mehr sehen. Ne? Aber da ist bei diesem Sobotka, da ist eine ganz andere Art und Weise, die Dinge zu behaupten und trotzdem nicht gesagt zu haben.
Unglaublich ist ja diese Schlüsselszene bei Wolfgang Fellner. Ich finde, das ist eine der Schlüsselszenen der Zweiten Republik, ne, wo es ums Gegengeschäft geht und wo sie einander so quasi soufflierend die schönste burleske Szene überhaupt spielen, ne, wo da alles sagt, Sie wissen eh, wie das ist. Ja, ein Geschäft. Ja, zu einem Geschäft gehört ein Gegengeschäft und so. Ne? Und dann versucht er darzustellen, dass ein Inseratengeschäft insofern ein Gegengeschäft sei, weil er für das Inserat bezahlt würde. Also da würde sein Geld gegen Ware getauscht, insofern sei es ein Gegengeschäft. Das ist aber die glatte Lüge, weil ein Gegengeschäft eben darin besteht, dass es zusätzlich zu diesem Geld gegen Ware Geschäft noch ein Zusatzgeschäft gibt, meistens Kickbacks oder sowas. Na, das ist ein Gegengeschäft. Oder was üblich ist in der Branche, dass man eine Geschichte dazu verspricht, was eigentlich fast alle Publikationen heute schon machen. Jemand inseriert und dafür kriegt der Vorstandsvorsitzende eine freundliche Geschichte mitgeliefert oder der Bundeskanzler oder wer halt gerade dran ist. Ne? So dieses, das ist der Zusatzeffekt beim Gegengeschäft. Und der geht dann her und sagt, naja, ein Gegengeschäft ist nichts anderes als ein Geschäft. So. Und da stellt sich hin vor die Massen und sagt, Rot ist grün mit Rot. So ungefähr. Ne? Und niemand reagiert irgendwie auf seine unglaubliche Frechheit. Es ist eine wirkliche Frechheit, die Öffentlichkeit so nass zu führen, wie der das macht. Er kommt damit durch, weil die gesamte Öffentlichkeit offensichtlich so knieweich und so ÖVP gestimmt ist, dass ihm da kein Widerspruch entgegenkommt, obwohl er die schlechtesten Beliebtheitswerte hat, was meiner Meinung nach kein Kriterium ist für die Beurteilung eines Politikers. Sollen sie unbeliebt sein, wenn sie gute Arbeit machen? Alles.
Churchill war schließlich auch nicht sehr beliebt.
Ja, aber das wäre jetzt kein Kriterium. Aber diese offensichtliche Frotzelung, diese Verhöhnung der Öffentlichkeit, dass das durchgeht, das hat mich zugegeben zu dieser Grenzwanderung in Physiognomie aber angestiftet.
Ich erzähle noch eine Sobotka-Geschichte. Ich beginne mit einem berühmten Zitat. Das lautet, ein Klavier.
Ja. Das ist ja auch eine der gemeinsten Geschichten, ne, die nicht ganz vollständig erzählt wird. Ich habe es versucht, im Buch zu erzählen, wie es war. Sobotka behauptet ja immer, Theophil Hansen hat in diesem Bau einen Bösendorfer vorgesehen. Das mag sein, ja. Ich bin auch der Meinung, dass ein guter Flügel in eine öffentliche Institution die Veranstaltung macht, durchaus hingehört. Den kann man um viel weniger Geld kriegen und der kann genauso gut oder besser sein als einer von der Firma Bösendorfer. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Jedenfalls war der Sobotka mit Entourage in der Bösendorfer Klavierfabrik unterwegs, um ein Klavier auszusuchen. Er ist ja immerhin Kapellmeister, Musikschullehrer der Ausbildung nach und dirigiert auch in Waidhofen fleißig Konzerte. Es gibt sogar CDs mit ihm. Ich glaube sogar mit der Capella Istropolitana, wenn ich mich nicht irre. Das ist ein Ensemble, das normalerweise ohne Dirigenten spielt. Aber jedenfalls... Jedenfalls haben sie das auch mit Sobotka über die Bühne gebracht. Na, egal. Jedenfalls geht Sobotka durch die Fabrik und spielt so Klaviere an und dann plötzlich sieht er dieses Goldklavier und sagt, was ist denn das? Die Augen glänzten und er hat dieses Goldklavier ins Auge gefasst. Zufälligerweise befand sich auch der Pianist Bartik in der Bösendorfer Fabrik. Roland Bartik, der, wie es der Zufall so will, auch ab und zu mit dem Orchester des Herrn Sobotka aufgetreten ist. Und da gibt es gewisse Verbindungen. Und der Sobotka sagt, Bartik, was ist das? Ist das ein gutes Klavier? Der Bartik spielt das Klavier. So, ja, ist schon in Ordnung, ne? Daraufhin geht der Sobotka, mietet diesen Flügel für einen unglaublichen Mietpreis, ich glaube mehr als 3.000 Euro im Monat, in Leasingform und behauptet dann, als er befragt wurde, nicht ich habe dieses Klavier ausgesucht, sondern der Pianist Roland Bartik. Der arme Bartik in halbem Abhängigkeitsverhältnis zu Sobotka kann jetzt natürlich dazu nicht wirklich was sagen. Ein Freund des Bartik hat mir aber diese Geschichte so geschrieben. In einem langen, sehr glaubwürdigen Brief. Ich habe dann den Bartik geschrieben und der Bartik hat dann gesagt, ja, er würde jetzt gerne mit mir reden, hat im Moment keine Zeit. Ich soll noch ein bisschen warten. Und dann habe ich noch einmal nachgefragt, habe gesagt, das Buch muss jetzt in Druck. Er hat gesagt, ja, das ist alles wahnsinnig kompliziert. Und dann habe ich darauf verzichtet, sozusagen seine endgültige Meinung da drin zu haben und habe die Geschichte einfach so geschrieben, wie es mir der Freund erzählt hat und bin bis jetzt nicht geklagt worden. Also so dürfte es gewesen sein. Und so sind all diese Sobotka-Geschichten, alle immer mit einem gerüttelten Maß an Falschheit.
Gut, da können wir jetzt zu kurz kommen.
Der soll nicht zu kurz kommen. Ja.
Also ein wichtiger Grund für die Existenz eines Buches wie dieses Buches ist dass der Fluss der Geschichte oder der bloßen Geschehnisse, nicht alles, was geschieht, ist Geschichte, aber das wollen wir nicht diskutieren. Das geht so, das rauscht an einem wahnsinnig vorüber. Man vergisst all die Sachen.
Es gibt einen Satz im ersten Artikel, den Franz Schuje im Falter geschrieben hat, der mir gut erinnerlich ist. Die Zeit, sie vergeht wie der Donaustrom.
Ja, ich habe was für die Donau übrig gehabt als Floridsdorfer. Und ein Buch hält das sozusagen, hält solche Momente fest. Und vieles von dem, was in diesem Buch steht, ist unglaublich erinnernswert. Ich finde, was den Kurz auszeichnet, lassen wir das Polemische weg, ist, das ist ein Mann der Derealisierung. Nicht? Dem gelingt es, oder dieser Gruppierung, die, wie du ja in einem späteren Kapitel, also nach dem Kurzkapitel beschreibst, dem gelingt es, diese amerikanische Variante des digitalen Kommunismus und der Derealisierung, nicht, hier irgendwie einzuführen. Und da gibt es ein unglaubliches Beispiel, das bekannt ist und das nicht vergessen werden darf. Das ist das Beispiel des Telefongesprächs zwischen Thomas Schmidt und Kurz. Und als Watzlawick-Anhänger und ewiger Schüler ist das für mich ein unglaubliches Fressen. Der ruft den Schmidt an, um dem Schmidt zu sagen, also die Inseratensaffäre, da habe ich überhaupt nichts damit zu tun. Der Schmidt seinerseits begreift, dass er das sagt, damit er drauf sagen kann, ja, klar, du hast damit gar nichts, überhaupt nichts zu tun. Und nachdem die Geschichte sozusagen öffentlich wird, kommt er Kurz mit dem Domband und spielt vor, dass er doch nichts mit dem Inseratenfächer zu tun hat. Das ist, muss man sagen, ja, das ist von Watzlawick.
Ne? Während der Schmidt gleichzeitig sagt, er hat, wie du richtig gesagt hast, der Schmidt sagt, ich habe ja gewusst, was er will, deswegen habe ich ja so gesprochen, wie er es hören wollte.
Ne? Ist aber schwer zu beweisen. Ne? Das ist das derealisierende Moment, ne? dass du eine Kommunikation hast, wo die einzelnen Elemente nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind und eben wanken und schwanken.
Ja, das ist auch nicht zu unterscheiden, wenn man an diese gefälschten Umfragen denkt, die da in News veröffentlicht wurden, mit Hilfe des Bindsharp-Tools gefälschten Umfragen, ist auch nicht zu unterscheiden, wie sehr die wirklich zur Popularität des Kurz beigetragen haben. So im Sinne derselben Bewegung, die man vom Anstand sagen kann, öffentlich simulierter Anstand kann wirklich zu anständigen Verhalten führen, so kann auch simulierte Popularität zu wirklicher Popularität führen. Ne? Was dann voneinander gar nicht zu unterscheiden ist. Weil das sind verschiedene Mechanismen, die ineinander greifen. Wenn ich als Sieger dargestellt werde, dann trete ich auch schon und dann auch als Sieger empfunden werde, dann kommt dann diese Wirkung auf mich zurück und ich trete mit mehr Siegerbewusstsein schon auf und bin dadurch sozusagen wiederum gefälliger und kann wieder Popularität akkumulieren. Also es sind so verschiedene Wirkungen, die da eintreten, alle ausgelöst durch einen Bluff.
Was sehr lehrreich in dem Buch ist, die Erinnerung daran, dass dieses Evangelikale, also die Religiosität, nicht? Also diese intolerante Religiosität, und der Radikalliberalismus, wenn man das so nennen. Also John Stuart Mill soll das nicht wissen, dass wir das Radikalliberalismus nennen. Also dieser sogenannte Neoliberalismus, dass das wahnsinnig gut zusammenpasst, obwohl dieses Zusammenpassen eigentlich nicht logisch ist.
Nein, es ist nicht logisch. Also die Figur des Peter Thiel ist ja ganz charakteristisch. Nicht? Peter Thiel, der ein amerikanischer Tech-Investor ist, Unternehmer, würde man heute sagen, weil heute sind ja alle Finanzinvestoren Unternehmer, was natürlich nicht zutrifft, aber Peter Thiel, der mit Musk PayPal mitbegründet hat und dann einige interessante Firmen gegründet hat, zum Beispiel die Firma Palantir, die so eine Spionage- und Überwachungsfirma ist, bei der auch die ehemalige SPÖ-Geschäftsführerin Laura Rudasch tätig ist in leitender Stellung, interessanterweise, und andere Firmen. Dieser Thiel ist ein Exponent der rechtsextremen Republikaner, also libertärer Flügel, aber zugleich ist er ein Straussianer, also ein Anhänger von Leo Strauss. Und ein Anhänger des französischen Philosophen René Girard, den er an Stanford kennengelernt hat. Und gleichzeitig ist er ein Evangelikaler. Ja, also das sind schon sehr bunte Mischungen, die da...
Der ist auch von seinem, sag mal, Habitus her sehr interessant. Der schaut aus wie ein Darsteller von Peter Pan. Ne?
Ja, ja. Nein, er ist auch ein bekennender Homosexueller, bekennend allerdings erst mit Nachhilfe. Er wurde sozusagen von einem Magazin, Gawker hieß das, aufgedeckt als Schwuler und hat dann in einem Rachefeldzug dieses Magazin ruiniert. Das heißt, er hat eine Klage wegen Persönlichkeitsverletzung eines anderen finanziert, der dieses Magazin in den Ruin getrieben hat. Also da war er sehr heikel, aber dann ist er aufgetreten auf einer Republican Convention und hat sich dort sozusagen als homosexueller, evangelikaler, libertärer geoffenbart. Und der zahlt dem Kurz momentan $500,000 im Jahr dafür, dass der Kurz zwischen Scheichs und Oligarchen aufmerksam hin und her pendelt und für freundliche Minen sorgt. Ne?
Wir müssen irgendwie zum Schluss kommen, aber ich will an das erinnern, was ich einleitend gesagt habe, an die komplexe Lage. Man hat sehr oft den Vorwurf gehört, man interessiere sich nur für Österreich und habe überhaupt keinen Sinn für das andere. Die dumme Phrase über den Tellerrand, was ich als Gourmet und Gourmand nicht ertragen kann.
Also du über den Teller bleiben.
Das spiegelt es bei Thurnherr nicht in dem Buch. Da gibt es eine Analyse des amerikanischen Politiksystems und wie das in merkwürdiger Weise fast zwanghaft systemisch auf die heimischen Politikproduktionen rückwirkt. Nicht? Was umso mehr eine Sozialdemokratie in voller Kraft und Stärke braucht, aber wir streiten uns ja mit dem Burgenland herum. Also das ist schon eine Sache. Ich bin als Person, beim Armin kann ich es nicht voraussetzen, aber ein entschiedener Gegner der RTL-Fraktion von der Sozialdemokratie. Denn diese Leute, der Mahansi, ne, der wird das so schön zitieren. Wie heißt der? Mahansi.
Mahansi, ja.
Ja, der Hans Mah und der Zellinger oder was der heißt. Das sind Leute, die das Verwirrspiel dieser Gesellschaft an führenden Positionen mitbetrieben haben. Also der Kurz hat das zwar zur Perfektion getrieben, aber wir haben auch Leute von uns dabei, die dem nicht ferne standen. Nicht? Heute in Pension oder was immer die sind, reden sie ganz anders, als sie seinerzeit handelten. Nicht?
Also ich habe mir versucht, in dem Buch wirklich auf einen Punkt zu beschränken, weil ich den Essay nicht ausufern lassen wollte. Und das ist der Medienpunkt, was man sozusagen medienpolitisch machen könnte. Und wenn man sieht, was da jetzt geschieht, dann erkennt man ja, dass sowohl die ÖVP, aber auch die SPÖ nicht wirklich sich des Problems bewusst sind, in dem wir überhaupt stecken. Die machen so den ORF-Meier Stück für Stück und entziehen ihm Geld, machen es ihm so schwer wie möglich, indem sie aber auch andererseits die Verleger fördern. Das ist die einzige Art von Medienpolitik, die überhaupt begreifen ist, wie können wir Gelder, öffentliche Gelder in die Taschen privater Familien umlenken. Das sind ja in Wirklichkeit sind das extraktive Familienstrukturen, die wir da haben. Und in welchem Grad das passiert, ist daran kann man die Fraktionen der österreichischen Medienpolitik unterscheiden. Die Sozialdemokratie ist natürlich voll dabei, hat auch mit Faymann und Ähnlichem das teilweise mitbegründet. Ja.
Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Also ich bin ein fanatischer Leser der Kronenzeitung und sie gehört zu meinen großen Lebensenttäuschungen. Das war früher wirklich das Zentralorgan der Gegenaufklärung, wie ich das zu nennen erlaubt habe. Das ist jetzt ein aufgeregtes Bezirksblatt geworden. Nicht? Offenkundig können die Söhne nicht, was die Väter zu vererben hatten. Und das ist eine sehr traurige Geschichte. Nicht? Weil selbst die Feinde verweichlichen in einer Art und Weise, wo sie zwar in alle Ritzen hinein, sich hineinweichen, nicht?
Aber wenn du hast dieses schöne Wort vom Zentralorgan der Gegenaufklärung, das habe ich, glaube ich, schon 100 Mal zitiert, beim 100. Mal kriegst du ein kleines Kranzl, das wirklich sehr zutreffend ist. Ich glaube, das, was die Corona-Zeitung jetzt macht, da gibt es ein altes Ernst-Bloch-Wort, aufklärigt. Ja. Das gehört zu diesem lappigen, spüligen Wasser dazu, wo so ein bisschen aufklärerische und scheinmoderne Momente dabei sind.
Das war unter uns Genossen ein gefährlicher Terminus, weil er natürlich so wie Sozialfaschismus und ein kommunistischer Terminus war, ne, zu dem Bloch jedes Recht hatte, weil den haben sie erst recht vertrieben, ne, aus Gründen, die er selber nicht so gut durchschauen konnte. Ne. Aber wir wissen es, Gott sei Dank.
Aber im Ernst möchte ich noch was zur Lage der Kommunikation sagen, die offensichtlich die politischen Spieler weder erkennen wollen noch erkennen können. Und deswegen muss man da in dem Fall über den Tellerrand hinaus blicken, weil die Tech-Konzerne des Silicon Valley sind ja nichts anderes als die technische Seite des Neoliberalismus. Ja. Und beide zusammen ergänzen einander wunderbar und haben ein Ziel, sozusagen die Destabilisierung des Wohlfahrtsstaates, die ist eh schon lang vollzogen. Ja. Also wir sind jetzt eh schon in einer ganz anderen Form der Demokratie, in der diese Institutionen bereits dominieren und alle kommunikativen Kanäle auch nach ihren Gesetzen dominieren. Und das sind Gesetze, die sind nicht transparent, das sind Algorithmen, die verborgen sind, die aber auf eine Weise funktionieren, die wir wohl kennen, weil sie in der Auseinandersetzung alles das begünstigen, was Aufmerksamkeit erregt, was aggressiv ist, was personalisiert ist. Also mit anderen Worten, alles das, was man so mit einem Restideal von Aufklärung, wie es der Jürgen Habermas immer vertreten hat, verbinden konnte. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, womit man Demokratie sonst legitimieren sollte, als mit Resten zumindest von dieser aufgeklärten Öffentlichkeit, in der sowas wie die Fiktion besteht, dass wir in einem gemeinsamen Gespräch oder die vernünftigen Eliten eines Landes in einem Gespräch darüber übereinkommen können, was richtig und was falsch ist, was beschlossen werden soll und was nicht. Und diese Mechanismen und die hängen zusammen mit dem demokratischen Wohlfahrtsstaat und dem soll also von diesen Kräften vollkommen das Gas abgedreht werden. Das soll ausgeschaltet werden und die Blindheit, nicht zu sehen, dass diese Kommunikationsform ursächlich mit der Form unserer Demokratie zusammenhängt, das ist meiner Meinung nach das Grundübel. Das heißt, man müsste in Europa, um über den Tellerrand zu blicken, erkennen, dass es längst überfällig wäre, eine Art öffentlich-rechtliches soziales Medium zu schaffen, in dem die Mechanismen öffentlicher Kommunikation man zumindest versuchen könnte, anders zu machen. Stattdessen geht der ORF her und sagt, wir müssen unsere jungen Zielgruppen auf TikTok und YouTube erreichen und so weiter und produziert dann Inhalte, die dort auch gangbar sind. Das ZDF versucht zumindest, so eine Initiative eines tatsächlich öffentlich-rechtlichen sozialen Mediums zu schaffen. Und das ist meiner Meinung nach unabdingbar, weil zugleich, wie man jetzt sieht, die traditionellen Medien vollkommen in die Defensive gedrängt werden. An denen war natürlich nicht alles Gold und ist nicht alles Gold. Und wir haben ja den Journalismus mit gutem Recht jahrzehntelang heftig kritisiert. Aber in den besten Formen hat es doch was zu einer demokratischen Kommunikation beigetragen. Und wenn man jetzt Restformen davon, Qualitätszeitungen, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, so still und leise dahingehen lässt, ohne eine demokratische Alternative auch nur ins Auge zu fassen, dann gibt man das sehenden Auges die Chance auf, den Wohlfahrtsstaat durch was Neues, Adäquates zu ersetzen, was man jetzt ja formulieren müsste an dessen Stelle.
Das Kabarettistische und Operettenhafte ist nicht ganz zu übersehen. Mir fällt der Chef des ORF ein, der ganz beglückt und glücklich erscheint. Jetzt hat er wieder ein paar Millionen eingespart für seinen Sender. Das ist wirklich eine wunderbare Sache, der Treue zu wem weiß man allerdings nicht, aber eine Kampfbereitschaft für die eigenen Leute ist da nicht da. Nicht?
Da muss ich einmal überlegen.
Sondern die sind ausgeliefert, was verhandelt wird.
Nun muss ich einmal überlegen, was das für ein Abstieg ist, wenn man sich den alten Boulevard Kempenbacher vor Augen führt, der mittlerweile ausschaut wie ein bürgerlicher Großherr aus, ne, im Vergleich mit diesen Typen. Ne?
Also lang wollen wir nicht mehr, aber ich will doch die eine Bemerkung machen, dass, also ich suche ja verzweifelt eine Öffentlichkeit dafür, aber das ist doch, ist das noch niemand aufgefallen, dass die Kumpanei zwischen Armin Wolf und diesem Kremser Politikwissenschaftler
Professor Filzmeier.
Professor Filzmeier, der dann aber nicht nur, da machen die Witze, ne? Der Wolf zeigt ihn ja, Herr Professor, Sie übernachten ja hier unter meinem Katheder hier, von dem aus ich spreche. Dann machen sie einen Podcast über österreichische Politik. Dann erscheint der Professor mit einem Rucksack auf einem Berg, die Kamera zeigt ihn, wie er hoch hinaufkommt. Und wenn sie einen anderen Sender suchen, ist er auch drin. Also sie haben sozusagen überhaupt keine Chance.
In der Kronenzeitung ist er auch drin.
Das wollte ich eben sagen. Das war eine große Leistung Bachers. Robert Menasse hat mich darauf aufmerksam gemacht, die galt diese Leistung für die Nachrichtensphäre, nicht für den Sport, aber er hat strikt getrennt zwischen Krone und Fernsehen, also zwischen Krone und, mit aller Härte gesagt, Staatsfernsehen. Das war eine Errungenschaft. Jetzt sind die Burschen dann gemeinsam bei Stermann und Grissemann.
Das ist aber geradezu die offizielle Linie. Die Politik will ja nichts anderes als den ORF, den ja wir alle zahlen mit unseren Gebühren, in Kooperationen mit den Privaten hineinzutreiben. Das heißt, das heißt, unser Reichtum wird jetzt wiederum Leuten zur Verfügung gestellt, die... Ich weiß gar nicht, ob der Berlusconi jetzt schon aufgestockt hat, aber zum Beispiel diese Sat1 Pro 7 Gruppe, da ist er mit 25,1% Beteiligung und irgendwann hat er mal 100%. Das heißt, wir zwingen den ORF, dass er mit denen kooperiert, dass er Sendungen und Material gratis denen zur Verfügung stellt, damit die auch ein bisschen mitspielen können.
Aber ich will mehr das Kabarettistische herausarbeiten. Ja, da gibt es einen, der den schönen Namen Hofer hat, aber der nicht der aus Tirol ist, sondern Thomas Hofer.
Der Politikberater.
Ja, da steht herrlich. Thomas Hofer, Politikberater. Nicht? Ich liebe Berater. Weil man muss ja.
Es wird aber nie gesagt, wen er berät.
Ja, wen berät er eigentlich, verdammt nochmal. Dann gibt es den ehemaligen Generalsekretär der SPÖ, der auch immer auftaucht und erklärt, die SPÖ muss sich nach rechts bewegen. Der sitzt mit der Frau Glück vor irgendwelchen Fernsehkameras und erklärt die Welt. Und dagegen haben wir nichts. Jeder darf die Welt erklären. Man muss ja, wenn man das moderiert, wer das überhaupt ist. Nicht? Und dadurch, dass die im Schatten ihrer eigenen Existenz und Karriere agieren, wirken sie den Eindruck von Scheinobjektivität. Und beim Wolf ist es wenigstens so, dass man das Gefühl hat, der hat es lustig mit ihm. Das kann man verstehen.
Ja, und er ist fleißig und bereitet sich gut vor und stellt kritische Fragen. Und
kann jederzeit losreden, das können wir auch, aber wir beenden das jetzt.
Wir sind nicht so gut vorbereitet.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Der erbarmungslose Rundumschlag von Armin Thurnher im Gespräch mit Franz Schuh fand im Bruno-Kreisky-Forum am 18. April 2023 statt. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Thurnhers Buch trägt den Titel Anstandslos – Demokratie, Oligarchie, österreichische Abwege. Es ist im Schollnei Verlag erschienen und kann im Falter Buchversand bestellt werden. Ich bedanke mich bei allen, die uns auf UKW zuhören. Armin Thurnhers aktuelle Texte zur Lage gibt es jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie am Laufenden. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.